gesellschaftliche Krisen in Vergangenheit und Gegenwart.
Und Zukunft.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres sechsteiligen Krisengipfel-Podcasts. In der heutigen Folge werden wir uns dem Thema Krise aus einer aktuellen und praxisnahen Perspektive widmen und darüber sprechen, mit welchen Problemen wir uns angesichts der momentanen Krise konfrontiert sehen und was wir aus der Corona-Krise alles lernen können. Dafür haben wir die Zukunftsforscherin Luca Maria Tjaden und den Mediziner Thomas Simon eingeladen. Herzlich willkommen also auch an euch beide.
Hallo.
Ja, am besten stellt ihr euch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor und erzählt einfach kurz mal, wer ihr seid und was ihr so macht. Luca, magst du vielleicht anfangen?
Also mein Name ist Luca Maria Tjaden, genau. Ich bin waschechte Berlinerin. Ja, die gibt es heutzutage noch. Und zu meinem Hintergrund, ich bin Masterandin der Zukunftsforschung an der Freien Universität in Berlin. Ich bin jetzt im vierten Semester mittlerweile und ich werde später auch nochmal darauf eingehen, was Zukunftsforschung eigentlich ist, was wir so machen, wie wir die Dinge verstehen. Und nochmal kurz zu mir, aber zu meinem Hintergrund. Also ich habe im Bachelor Wirtschaftspsychologie studiert, war dann auch länger für ein Berliner Traditionsunternehmen tätig, habe dort Veränderungsprozesse von der Unternehmenskultur begleitet, viel auch die Weiterbildung der Beschäftigten. Und jetzt arbeite ich seit letztem Jahr auch in der Zukunftsforschung mit Blick auf die Wirtschaft und ja, das gefällt mir sehr gut, auf der einen Seite die wissenschaftlichen Methoden aus dem Studium zu haben, wo es darum geht, dass wir Zukunftsvorstellungen wirklich erforschen und reflektieren und das dann mit der Praxis zu kombinieren. Ja, so viel erstmal zu mir. Ich würde dann gleich weitergeben an Thomas.
Genau, ja, hi, ich bin Thomas Simon, ich bin selbst Privatarzt. Ich war eine Zeit lang einer der bösen Wahlberliner und jetzt bin ich aber wieder in Nürnberg gelandet, wo ich als Privatarzt tätig bin, aber vor allen Dingen im Moment in der Osteopathie- und Heilpraktiker-Ausbildung arbeite. Nebenbei promoviere ich schon seit überraschend langer Zeit in der Psychosomatik an der Uniklinik Erlangen und forsche dort als Themenschwerpunkt psychische Störungen und arbeitsbezogene Belastungen, beziehungsweise den Zusammenhang dazu und vergleiche da Migrantinnen mit Nicht-Migrantinnen und schaue, ob sich das da eben unterschiedlich auswirkt.
Also beides sehr spannende Einblicke, die wir da bekommen. Ich wollte erst mal fragen, die erste Frage an Thomas richten, ob du vielleicht uns von deinen Erfahrungen als Mediziner berichten kannst. Jetzt, wo Corona ausgebrochen ist und plötzlich die Medizin im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, das muss sich ja für dich auch irgendwie ein bisschen komisch anfühlen, oder?
Ja, genau, kann man natürlich sagen. Da bin ich natürlich für den Krisengipfel, war ich dann plötzlich prädestiniert, nachdem ich als Arzt ja in der aktuellen Corona-Krise letzten Endes mittendrin bin. Und habe da zwei, also eine weniger überraschende Sache, eine eher überraschende Sache festgestellt. Zum einen natürlich, aber das war vorher schon klar, dass wenn man in seinem Fachbereich drin ist, debattiert man eben sehr oft auf Fachniveaus über Details und vergisst da häufig die Basics beziehungsweise die Vermittlung an Laien, was dann letzten Endes dazu führt, dass man sich Fragen, die sich Nicht-Fachleute stellen, gar nicht mehr stellt und dann eben auch Schwierigkeiten bei der Vermittlung hat. Wenn die Fragen das erste Mal auftauchen, dann hat die noch nicht durchgedacht, hat man manchmal Schwierigkeiten im ersten Moment, muss sich dann wieder damit beschäftigen, was natürlich dazu führt, dass man meistens keine zweite Chance mehr bekommt. Und das ist halt jetzt gerade bei Corona passiert, dass man plötzlich von einem Moment auf anderen ein Thema, zu dem man selber noch nicht so viel wusste und weil es auch noch nicht so viel zu wissen gab, was eben ein neues Thema war, plötzlich im Fokus stand. Man musste sich plötzlich die ganze Zeit dazu verhalten, hat sich aber gleichzeitig eher auf einem hohen Niveau dazu gestritten, wie kann man damit umgehen, wurde aber ständig von allen Menschen in irgendwelche Richtungen gedrängt, sich da irgendwie zu äußern. Und da muss man natürlich auf Dauer wahrscheinlich gucken, dass man da immer gleich jetzt bei neuen Themen, die aufkommen aus medizinischer Sicht, immer gleich die Grundlagen mitnimmt, auch gleich an die Vermittlung an Nicht-Fachleute denkt, weil sonst kommt es eben genau zu der Situation, die man jetzt hat, dass jeder einfach irgendwas sagt und keiner weiß mehr, was stimmt irgendwie. Als Beispiel kann ich da zum Beispiel die Diagnostik, der Covid-Diagnostik im Krankenhaus nennen. Da läuft die Covid-Diagnose über eine Kombination aus typischer Symptomatik, aus Blutbild, aus positivem PCR-Test und typischen Röntgen- bzw. CT-Bild ab. Und natürlich werden alle anderen Gründe für Lungenentzündungen ausgeschlossen. Und wenn die Patienten beatmet werden, spätestens dann ist es eindeutig, weil es da so eine typische Reaktion der Lunge gibt auf Beatmung. Man sagen kann, das gibt es nur bei Covid. Das heißt also, alle Patienten, die als Covid-Intensivpatienten dargestellt werden, sind definitiv Covid-Patienten. Aber beim Gespräch mit Freunden und Bekannten und auch jetzt mit, dadurch, wenn die Leute wissen, du bist Arzt, wirst du ständig auf Corona angesprochen. Und da merke ich aber, okay, bei den Leuten ist das natürlich überhaupt nicht angekommen, sondern die denken einfach, ach, in der Intensivstation, da wird jetzt jeder einfach auf Corona getestet und jeder hat dann irgendwie das Coronavirus in sich drin und dann ist jetzt jeder plötzlich ein Covid-Patient, was natürlich überhaupt null der Realität entspricht. Aber das haben die Leute jetzt so aufgenommen. Das wird ja auch immer wieder irgendwo so erzählt. Und dann ist es total schwer, das aus den Köpfen von Leuten wieder rauszubekommen, weil die Leute haben schon so vorgefestigte Meinungen und hören halt von da das, von dort dies und können jetzt überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Das ist einfach eine Meinung neben vielen. Das heißt, man hat so ein bisschen das Expertentum verpasst, als Experte noch dazustehen bei einem Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin oder Gerta-Normalverbraucherin, wie es dann wahrscheinlich heißen müsste. Und genau, man braucht sehr viel Vertrauen, sehr viel Zeit und sehr viel Offenheit vom Gegenüber, um solche festgefertigten Geschichten, die sich natürlich sehr einfach anhören und natürlich auch befriedigend sind, weil man hofft, das geht dann schnell wieder vorbei, wenn die erstmal aufhören zu testen, ist Corona weg und so, ne? Das ist was, was aufgefallen ist zum einen, also dass man durch diese Expertise, die ja immer mehr zunimmt und durch das ganze Fachtermini und Fachgespräche den Bezug zu den Leuten verliert letzten Endes. Und das Zweite, noch viel unangenehmere, ist die Entwicklung, die jetzt inzwischen ja jeder mitbekommen hat, dass man sich die ganze Zeit zu Corona verhalten muss. Als Arzt natürlich nochmal doppelt so viel wie ein normaler Mensch, weil jeder, egal wo ich hingehe, wenn ich einen Mietvertrag für mein Büro unterschreibe, fragt der Vermieter als allererstes, und ist Corona wirklich so schlimm? Also egal, was passiert letzten Endes, ist es so, die ganze Zeit muss man sich dazu verhalten. Man muss sich aber nicht dazu verhalten, dass die Leute, wenn sie das jetzt fragen, nachdem jetzt anderthalb Jahre Krise da ist, muss man sich nicht dazu verhalten, wie, ach, die wollen wirklich was wissen dazu, sondern das ist so eine Art Freund-Feind-Bestimmung. Das heißt, es geht darum, bist du für Corona oder gegen Corona so ungefähr? Ja, und das ist ja schon so ein Gesamtkomplex. Es ist ja gar nicht, okay, wie siehst du die Maßnahmen? Macht das Sinn? Wie siehst du die Diagnostik? Wie siehst du die Behandlung? Wie siehst du das mit der Intensivstation? So, darum geht es gar nicht, sondern es ist wirklich so eine ganz klare Linie, die gezogen wird. Entweder bist du auf der einen Seite oder anderen Seite. Und das ist ja in der ganzen Gesellschaft gerade so, dass es einfach nur noch darum geht, dass man sich positionieren muss, dass man so eine In-Group, Out-Group hat. So kommt mir das zumindest vor. Und dass es dann letzten Endes überhaupt keine vernünftige Auseinandersetzung mehr gibt. Vor allen Dingen, dass es da überhaupt nicht mehr um die medizinische Situation geht, sondern dass eben ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Nämlich die Welt ist total aus den Flugen, die Leute sind verunsichert, die persönliche Lebenssituation jeden Einzelnen ist so komplex, dass man schon gar nicht weiß, wo man da ansetzen soll. Vor allem nicht, wenn man nur die medizinische Sicht sieht. Und da habe ich eben gemerkt, okay, man muss das alles im Gesamtpaket betrachten. Jede einzelne Situation, jede einzelne Diskussion, jede einzelnen Menschen. Und da war es eben für mich sehr spannend, dass ich da bei der Konferenz auf die Luca gestoßen bin, die Zukunftsforscherin ist und die eigentlich genau, würde ich sagen, das mir so erklärt hat, was sie so machen, was ich denke, wie die zukünftige Auseinandersetzung mit Themen auszusehen hat. Vielleicht kann ja Luca da was genauer dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da viele Brücken zur Zukunftsforschung. Das, was mir gerade ganz präsent im Kopf rumschwirrt, ist es auch von dem, was du gesagt hast, es geht ja immer darum, dass wir mit Unsicherheit umgehen und diese Unsicherheit handhabbar machen. Und bevor ich jetzt intensiver vielleicht einsteige in das, wie ich mich auch als in der Rolle als Zukunftsforscherin oft fühle, wollte ich noch einmal darauf eingehen, was Zukunftsforschung eigentlich ist, beziehungsweise was wir eigentlich in diesem Studiengang machen. Und zwar, bei uns liegt der Fokus darauf, Zukunftsbilder aufzudecken und zu erforschen, die gegenwärtig präsent sind. Also wir können ja auch nicht sagen, okay, so und so wird die Zukunft aussehen, sondern wir können halt auch nur Vermutungen anstellen und dahingehend eben diese gegenwärtigen Zukunftsbilder erforschen. Das heißt, wir können erheben, was sind Befürchtungen, was sind Hoffnungen, was sind Erwartungen. Also alles, was mit Zukunft verbunden ist, das ist für uns der zugängliche Bereich. Und was man dazu sagen muss, was ja auch zu dem, was Thomas gerade gesagt hat, passt, dass es da nicht den Anspruch auf normative Allgemeingültigkeit gibt. Also wir können nicht sagen, so wird es aussehen, sondern Zukunftsbilder sind ja dazu gedacht, dass wir das Nachdenken und die Diskussion über Gestaltungsalternativen anregen, quasi. Also für mich ist es immer so, dass ich denke, okay, es geht darum, Horizonte auch zu erweitern. Also ganz kurz vielleicht in einem Satz gesagt, was Zukunftsforschung kann, ist Orientierungswissenschaften, um informiert unter Unsicherheit zu handeln. Und das auch wieder da die Brücke geschlagen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ja immer darum geht, mit Unsicherheit umzugehen. Und was hat die Zukunftsforschung vielleicht auch mit den Krisen zu tun? Jetzt auch in der aktuellen Situation ist es natürlich auch so, dass ich als oder generell in der Rolle als Zukunftsforscherin gefragt werde, und in welcher Zukunft leben wir im Jahr 2030, wie wird es da aussehen? Und da sage ich dann immer, naja, wartet mal kurz, ich hole mal kurz meine Glaskugel raus. Nee, ist natürlich irgendwie schon so ein platter Witz, aber Zukunft ist ja gestaltbar. Also genau, auch jetzt gerade in der Zeit der Krise ist es ja Zukunftsforschung auch extrem gefragt. Und für uns ist immer so eine Krise wie jetzt, wenn es eine Abweichung von dem Status quo gibt. Das heißt, es gibt eine Störung innerhalb von einem System und das hat eben dann Folgen. Und was wir halt machen, ist, wir schauen uns zukünftige Entwicklungen und Zustände an, um dann wieder, was ich schon gesagt habe, um sich Unsicherheit zu vermeiden. Also das heißt, wir versuchen ja auch irgendwo das Entstehen von Krisen zu verhindern, beziehungsweise auch die Auswirkungen dann abzuschwächen.
Und dafür, habe ich das richtig verstanden, Luca, dafür müsst ihr auch interdisziplinär sehr arbeiten, oder? Ihr nehmt euch aus vielen verschiedenen Fachbereichen Expertenwissen heraus und verbindet das miteinander, oder?
Genau, also unser Studiengang ist generell interdisziplinär aufgebaut. Das heißt, wir haben wirklich verschiedene Ansätze und Denkweisen, verschiedene Methoden von verschiedenen Fachrichtungen. Das hat viele Vorteile, aber auch Herausforderungen, die damit kommen. Also es ist eine starke Bereicherung, aber wie gesagt auch Herausforderungen. Und auf der einen Seite ist es so, ich bin mit Physikern und wirklich von ganz unterschiedlichen Fachrichtungen Menschen zusammen. Und als erstes steht immer die Frage im Raum, wie verstehe ich eigentlich das Gesagte? Also weil jeder argumentiert dann doch so in seiner, ich sag mal, Heimatdisziplin und schaut durch seine Brille. Und das ist eben auch ein wichtiger Teil vom Studium, dass man diese Fähigkeit, interdisziplinär zu kommunizieren, auszubilden. Und da wäre ich auch wieder bei meinem vorigen Punkt nochmal mit der Unsicherheit. Also in der Zukunftsforschung gehen wir davon aus, dass es verschiedene Strategien gibt, um mit Unsicherheit umzugehen. Und eine hatte ja auch der Thomas gerade schon thematisiert, und zwar geht es darum, dass man Unsicherheit zum Beispiel vermeiden kann, indem man so professionelle Reflexionsschlaufen zieht, so heißt es bei uns. Also das heißt, dass ich mir verschiedenen Experten zusammenziehe und und dann in Reflexionsschleifen immer wieder gehe, um auch zu schauen, ist das, wovon ich ausgehe, ist das quasi das, was gerade passt. Da gibt es auch noch verschiedene andere Unsicherheitsstrategien, über die wir auch noch gerne reden können. Da gibt es ja auch noch partizipative Ansätze, das heißt, dass es eher um eine Hoffnungsentwicklung gibt und so weiter. Aber passend zu diesem Interdisziplinären ist eben, dass ich jetzt erstmal denke, okay, ich ziehe mir möglichst viele Experten an Land, quasi um so Unsicherheit zu vermeiden und dann auch zurechtzukommen und auch diese Unsicherheit wieder handhabbar zu machen, ne, so dass ich auch handeln kann.
Ich würde nur sagen, genau aus der Sicht von Thomas dachte ich mir auch, wenn er jetzt da so alleingelassen wird, sozusagen als Mediziner, plötzlich nicht nur medizinische Auskünfte zu geben, sondern eben auch, was weiß ich, soziologische bis hin zu, weiß ich nicht, meinetwegen religiösen oder so, das kann ja gar nicht funktionieren. Er ist ja nicht, also es ist ja nicht vor allem jeder Mediziner in der Lage, diese ganzen Probleme auf einmal zu stemmen. Und deswegen muss man da auf jeden Fall zusammenarbeiten, meiner Meinung nach. Oder was sagst du dazu, Thomas?
Genau, das, was Luca gerade meinte, ist natürlich schon eher das, was wünschenswert wäre, so dass man so eine Selbstaktualisierungstendenz hat, dass man letzten Endes alles zusammenführt und ständig seine Position checkt und mit verschiedenen Fachgebieten letzten Endes abgleicht. Das wäre natürlich super, wenn man das den Kindern irgendwie schon vermitteln könnte in der Schule. Das wäre natürlich der Goldstandard sozusagen, was jetzt gerade in der aktuellen Corona-Krise passiert. Und was ich halt sehr stark beobachte, ist, dass umso verunsichert die Leute sind oder umso mehr betroffen sie sind, vor allen Dingen von den Maßnahmen und von der Krise, umso wichtiger ist für sie, dass sie ein Erklärungsmodell haben. Und das läuft halt jetzt vor allem in so einer betroffenen Phase, wenn du das vorher nicht gelernt hast, nicht so ab, dass du denkst, oh, ich bin jetzt gerade betroffen, ah ja, dann versuche ich mir doch jetzt mal den medizinischen Standpunkt anzuschauen, den ökonomischen, den politischen, wer hat da welche Interessen, was ist da so, sondern es läuft halt so ab, oh Mann, ich habe 3 Kinder, die sind den ganzen Tag zu Hause, die brüllen den ganzen Tag, ich bin total am Ende, muss nebenbei noch arbeiten. Okay, ich brauche Schuldigen. Der Drosten, jetzt hat er es geschafft. Profiteure der Angst, er ist jetzt durch. Er hat es bei der Schweinegrippe schon probiert, bei Corona hat er es jetzt geschafft. Oder die Welthandelsorganisation in Davos, die haben sich doch mit der Merkel getroffen. Und ja, die haben das doch erfunden jetzt, damit sie den Reset machen können. Das ist natürlich eine einfache Erklärung, weil wenn es so einfach wäre, müsste man ja nur diese Personengruppe sozusagen eliminieren oder ausschalten oder wieder aus der Macht bekommen. Und dann wäre ja wieder alles gut, als wäre davor alles gut gewesen, abgesehen davon, weil die Situation, die wir jetzt gerade haben, das wäre ja die Sicht darauf, naja, die ökonomische Situation, das Kaputtsparen des Gesundheitssystems, Massentierhaltung, all das, was eben diese kapitalistische Lebensweise hier mit sich bringt, das ist ja das Problem sozusagen. Und das müsste man grundlegend kritisieren und versuchen zu verstehen. Aber natürlich ist jetzt eben die Leute, die jetzt sehr stark betroffen sind, das eben nicht gelernt haben und das erste Mal sich mit Politik beschäftigen und merken, wie krass und wie unfair und wie dieses ganze System so abläuft, die verzweifeln natürlich, bei denen bricht halt jetzt ein Weltbild zusammen und die drehen halt dann ein bisschen ab und kommen mit diesen ganzen Verschwörungsgeschichten, was ja auch ein Welterklärungsmodell ist oder ein Zukunftsmodell ist, oder Luca, würde ich sagen?
Was meinst du, ist ein Zukunftsmodell? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
Ja, ich meinte das so, das halt nicht nur was du jetzt meintest, so Selbstaktualisierungs- oder Reflexionsschleifen ein Erklärungsmodell für die Welt sind, ein Zukunftsmodell, sondern ich habe das Gefühl, dass die Leute eher auf Verschwörungstheorien oder auf stärkste Vereinfachung zurückgreifen und irgendwie irgendwelche Schuldigen suchen in Form von, sei es die Weltwirtschaftsorganisation, sei es Soros, sei es, ja, das, was man jetzt alles so kennt, Drosten, die Merkel, keine Ahnung. Also was halt so alles gerade so am Start ist.
Genau, das wäre halt auch ein Umgang mit Unsicherheit, ne? Indem man die Unsicherheit einfach ausblendet. Also indem man, dass jemand eine Kompetenz oder eine Glaubwürdigkeit einfach für sich reklamiert quasi. Genau, auf jeden Fall ist das eine Art von mit Unsicherheit umzugehen. Und was ich aber noch aus meiner Rolle der Zukunftsforschung nochmal gerne sagen würde, ist es ja auch manchmal so, dass die Zukunftsforschung soll irgendwie die Politik beraten, so unterstützen und soll dann aber auch wieder entscheidungsunterstützend sein. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch den Forschungsansatz. Also ist ja auch die Frage, für mich ist die Frage auch nicht neu. Und wann kommt die nächste Welle? Wie wirkt sich das jetzt alles auf die Wirtschaft aus? Also das sind ja alles Zukunftsfragen, die gestellt werden. Und gerade in der Zukunftsforschung ist das ja auch quasi schon auch paradox, weil auf der einen Seite trifft ja die Zukunftsforschung Aussagen darüber, wie eine Zukunft aussehen könnte, also was wäre möglich. Und auf der anderen Seite kann ja aber die Zukunftsforschung nicht wie eine Naturwissenschaft zum Beispiel auf gesichertem Wissen in dem Sinne aufbauen. Also es gibt ja nicht dieses allgemein akzeptierte Fundament quasi bei der Zukunftsforschung.
Ja gut, aber ich denke genau das ist ja das Problem. Ich meine, deswegen sehe ich euch auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, finde ich jetzt gerade in der aktuellen Krise schon die Gefahr, dass sich gewisse Teile der Gesellschaft relativ krass radikalisieren und auch mit diesem ganzen antisemitischen Wahn und so, der wieder ausbricht und so, ist ja eigentlich genau das, wo er dagegen wirkt, indem er sagt, hey, warte mal, so einfach ist es nicht, man kann überhaupt nichts voraussagen, es gibt total viele Sichtweisen, man muss ständig irgendwie reflektieren, schau dir mal an, der Bereich sagt das, allein das muss man schon zusammenbringen und so. Das fand ich zum einen super an der Zukunftsforschung, was ich vor allen Dingen auch noch sehr gut fand, um das nochmal kurz reinzubringen, weil das vorhin vielleicht ein bisschen untergegangen ist, was ich sehr hervorheben möchte, weil ich das einen coolen Satz fand, schon bei einem Kongress, wo du gesagt hast, wichtig ist, wir wollen den Leuten halt wieder Mut geben, sozusagen, sondern wir wollen sagen, Zukunft, man kann halt nicht sagen, wie es in 3 Jahren ist, sondern es ist in 3 Jahren so, wie wir es machen, sozusagen. Das heißt, was du schon meintest, dass Zukunft gestaltbar ist. Das finde ich halt voll den schönen Gedanken, weil im Moment in der aktuellen Debatten ist ja überall, ja, ist halt so, ja, was soll man machen? Naja, warte mal ab, naja, wird ja eh nichts mehr, sozusagen. Und ich finde, wenn man das wieder in die Leute reinbekommt, dann hört vielleicht auch ein bisschen mehr die Unsicherheit auf, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man denkt, man hat in der Zukunft gar nichts mehr zu tun, dem wir so sagen, hey, warte mal, da gibt es ganz viele Einflüsse und ein paar davon kann man schon gestalten, ja. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön an der Zukunftsforschung.
Total, das war auch ein Aspekt, warum ich mich fürs Studium entschieden habe. Genau dieses aus dieser Passivität zu kommen, zu sagen, okay, die Zukunft passiert halt, sondern zu sagen, nein, wir können die Zukunft halt gestalten. Und da wären wir auch wieder bei diesen Unsicherheiten, wo es auch darum geht, genau, über so eine Hoffnungsentwicklung kann sich ja auch Unsicherheit vermieden werden. Also du hattest auch vorhin, glaube ich, einmal kurz den Klimawandel angesprochen, ne, indem man sich gemeinsam mit Akteuren zum Beispiel zusammen tut und dann werden so entworfene Zukünfte, da gibt es ja auch verschiedene Zukünfte, dann wenn die so mit so einer bestimmten Hoffnung aufgeladen werden, im Sinne von wir werden die Folgen des Klimawandels bewältigen, dann überdeckt ja auch dieser Optimismus teilweise diese Unsicherheit wieder. Also auch das ist sozusagen eine der Umgangsweisen. Ja, aber definitiv, und was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen, ist eben nicht dieses, wir meißeln die Zukunft in Stein, falls man es überhaupt machen könnte, sondern es geht wirklich darum, diese Zukünfte quasi vorauszudenken. Also wenn ich da nochmal reingehe, wir unterscheiden ja auch immer in Prognosen. Also Prognosen sind für uns Dinge, die aus der Vergangenheit abgeleitet werden. Und dann gibt es Trends, das sind Dinge, die aktuell in der Veränderung erkennbar sind, und Szenarien, wo du auch gerade, Thomas, drüber gesprochen hast. Also wenn man wirklich diese Zukünfte vorausdenkt und in so einer Vielfalt so denkt.
Genau, was ich nämlich auch finde, ist jetzt mal so aus psychologischer Sicht, ist es ja sogar, was du gerade meintest, es geht ja gar nicht darum, ob du real die Zukunft gestalten kannst, aber für dein persönliches Sicherheitsempfinden, wenn du jetzt sagst, es geht darum, Unsicherheiten zu beseitigen, und ich glaube, darum geht es ganz viel, wenn Leute so ausrasten sozusagen, dass die Unsicherheit einfach da ist. Und wenn du eben Glauben daran hast, dass du was verändern kannst, dann geht es ja gar nicht darum, ob du wirklich das verändern kannst. Da geht es ja erstmal darum, dass du dich aktuell in der jetzigen Situation, in der du dich befindest, erstmal dich selbst ermächtigt fühlst oder dich in irgendeiner Art und Weise auch selbst ermächtigst und dadurch deine Unsicherheit beseitigst, ob du jetzt wirklich den Klimawandel stoppen kannst, indem du jetzt dein ganzes Leben dafür einsetzt und dann jeden Freitag zur Demo gehst, das ist ja die nächste Frage. Aber erstmal gibt es ein grundlegendes Gefühl, ein Zeichen an die Gesellschaft und auch an dich und dein direktes Umfeld und auch größeres Umfeld, wenn du Glück hast, dass du eben anders leben kannst. Weil selbst wenn du es nicht beeinflussen kannst, was bringt es dir, den ganzen Tag daheim zu hocken und sagen, jetzt kommt der Klimawandel, ich kann es nicht beeinflussen, ich bin total fertig und bin total negativ drauf und gebe irgendjemandem die Schuld, die ich dann am besten noch angreife. Mhm. Sondern das ist ja auch eine ganz andere Lebenssituation und ein ganz anderes Gefühl von Leben und Gesellschaft. Und das finde ich schon sehr interessant an euch, an euch Zukunftsforscherinnen und Forschern.
Ich wollte nur noch anmerken, dass es genau, dass wir eben viel, wie du auch gerade gesagt hast, Thomas, wir können viel nachdenken und viel imaginieren und das ist auch super wichtig. Und trotzdem muss man immer dazu sagen, wir haben halt nicht diese hundertprozentige Eindeutigkeit, wir haben halt nicht diese Entscheidungssicherheit. Und was mich auch nochmal interessiert oder wo ich mich gerade mit beschäftige, ist, was müssen wir eigentlich auch an Unsicherheit aushalten? Also wenn es darum geht, und du hast ja auch gerade gesagt, Unsicherheit, mit Unsicherheit umzugehen und die handhabbar zu machen, ist ein sehr, 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 sehr großes Thema. Aber was müssen wir vielleicht einfach auch an Unsicherheit aushalten? Also wo können wir oder sollen wir über Krisen nachdenken? Und wo können wir einfach auch mit dieser Unsicherheit mal leben? So, das ist jetzt einfach eine offene Frage, die ich einfach nochmal betonen wollte, weil sie mir gerade durch den Kopf geht.
Ja, oder vielleicht ist das sogar spannend, dass man sagt, okay, ist eigentlich auch ganz cool, dass es ein paar Unsicherheiten gibt. Zum einen passiert dadurch ja auch Veränderung und zum anderen ist es ja auch ein bisschen aufregend. Dazu muss man natürlich ein Mensch sein, der Aufregung ein bisschen mag. Aber das wäre natürlich der Wunschgedanke, dass alle Menschen ein bisschen Bock auf Leben und Freude haben. Ich finde, das gibt es halt nicht ohne ein gewisses Maß an Unsicherheit wahrscheinlich.
Und gleichzeitig andersrum wären wir ja sonst einfach Roboter wahrscheinlich, wenn wir das einfach alle, also wenn wir komplette Unsicherheit ausblenden könnten und immer ganz gewiss in die Zukunft blicken könnten, das ist ja gar nicht denkbar eigentlich. Deswegen ist es trotzdem eine sehr spannende Frage, die Zukunftsforschung da stellt.
Ja, also wichtig ist sozusagen aus meiner Sicht auch einfach, dass wir uns diese Unsicherheit immer wieder bewusst machen und wir können ja die Informationsbasis erhöhen. Also zum Beispiel, indem wir über diese Unsicherheits diesen Umgang mit Unsicherheiten, über die ich vorhin gesprochen habe, über diese Strategien oder indem wir zum Beispiel mit unterschiedlicher Wissensbasis und dieses Wissen mit unterschiedlichen Leuten auch teilen. Ne? In dem Sinne kann man ja auch schon so eine Informationsbasis dann erhöhen. Ja,
ja voll. Ich finde es voll gut, wenn ich irgendwann mal einen Behandlungsfehler mache und meine Approbation verliere, dann werde ich Zukunftsforscher.
Ja, gleichzeitig mit der Interdisziplinarität, die wir jetzt hier hochgehalten haben, gibt es ja trotzdem auch Probleme. Es gibt ja auch Herausforderungen, die wir mit der Interdisziplinarität verbinden. Also das knüpft daran an, was Thomas vorhin schon gesagt hat. Ne? Also immer wenn irgendjemand etwas zu etwas sagt, muss man theoretisch ja auch noch mitdenken, wer hier etwas sagt, welchen Blick die Person mitbringt, welches Vorwissen. Und deswegen ist das immer noch ein sehr umkämpftes Feld, diese Interdisziplinarität, diese ominöse. Aber ich denke, ohne geht es gar nicht. Oder was meint ihr dazu?
Ja, also ich sehe auch viele Vorteile da drin, aber auch, wie du die gerade angesprochen hast, also aus meinen Erfahrungen jetzt persönlich im Master sehe ich halt genau dieses, wie verstehe ich eigentlich das Gesagte? Und jeder schaut immer durch seine Brille. Also ich verstehe, ich mache jetzt halt das Beispiel des Physikers mal fest, wie der Physiker Dinge meint. Ich quasi verstehe oder zumindest sage, wie ich das Gesagte verstehe. Braucht es einfach auch viel Zeit, ne, und viel ein Hauch von, ich lasse mich darauf auch ein. Also definitiv neben dem, dass es aus meiner Sicht total ja fruchtbar ist, hat es auch seine Kehrtseiten auf jeden Fall oder seine Herausforderungen.
Genau, wenn man das jetzt wieder, wenn wir schon für Vermittlung eintreten, wenn man das jetzt wieder, weil der Podcast ist ja jetzt für Leute, die jetzt nicht aus dem akademischen Sektor sind unbedingt, wenn man das jetzt hier so vermitteln möchte und jetzt nicht aus Fachdisziplinen sprechen möchte, wenn man einfach sagt, okay, man ist bei einem Familientreffen und spricht über das letzte Weihnachtsfest zum Beispiel. Und jeder stellt mal, kann man ja mal testen beim nächsten Mal und jeder soll mal über irgendein Ereignis, das man zusammen erlebt hat, berichten. Und dann wird man sehen, wenn wirklich jeder mal aussprechen darf und jeder mal dazu sagen darf, was hat er denn von der Situation erwartet? Was ist denn dabei rausgekommen? Wie haben sich denn die einzelnen Akteurinnen und Akteure verhalten? Wenn man das wirklich jeden mal aufschreiben lassen würde, beziehungsweise jeden mal aussprechen lassen würde, am besten das aufschreiben, weil beim Aussprechen gibt es auch schon wieder so viel soziale Interaktionen und Blicke und so weiter. Wenn man das anonym aufschreiben lassen würde und das dann vergleichen würde, bin ich mir sicher, wenn es 10 Leute sind, gibt es 10 total verschiedene Perspektiven auf diese eine Situation. Ja? Und genauso ist es dann natürlich, wenn man aus verschiedenen Fachbereichen auf die Situation schaut, wobei in der Familie die Leute sich ja noch viel besser kennen und verstehen. Und wenn man dann noch Leute dabei hat, die man gar nicht kennt, sozusagen, ja, wo man gar nicht weiß, was haben die für Interessen, wollen sie jetzt gerade, sind es eher Selbstdarsteller oder sind es Leute, denen es um die anderen geht? Oder was haben die Erfahrungen gemacht? Wurden die mal zusammengeschlagen? Wurden die mal vergewaltigt? Wurden die mal verfolgt? Solche Geschichten spielt ja alles was mit rein. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann kann man sich vorstellen, wie schwer es ist, wenn man dann plötzlich irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwo hernimmt und denen muss man dann voll vertrauen. Da müsste man sich eigentlich in dieses Thema wieder einarbeiten, wenn man es jetzt auf Familie bezieht, in den einzelnen Menschen einarbeiten. Wo kommt er her? Was hat er erlebt? Warum sagt, könnte er das sagen und warum nicht? Und das müsste man eigentlich für jeden Fachbereich machen. Und das ist natürlich dann schon eine heftige Aufgabe. Da muss man letzten Endes wieder Expertin für jedes Fachbereich fast schon werden, um das auszuklamaustern.
Eine Frage, die für mich damit einhergeht, ist auch dieses, ne, was ist eigentlich wahr? Also jetzt kommen wir wahrscheinlich vom Hundertsten in Tausendste, aber was ist eigentlich Realität? Also gerade als du davon gesprochen hast, 10 Personen, 10 Wahrnehmungen, ne? Woran misst man das, was wahr ist? Ist wahr, was wirkt? Oder welche Wahrheit gibt es da? Aber ich glaube, also da haben wir auch viel im Studium drüber gesprochen, auch mit Blick auf den Konstruktivismus und andere Wissenschaftstheorien. Aber ich glaube, das geht jetzt zu weit. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt.
Ja, ich glaube, Konstruktivismus haben die von einem anderen Podcast schon besprochen, ne?
Genau, in Folge 1 wird das schon besprochen. Also hört gerne rein, wer uns hier zuhört. Die erklären uns das dann ganz genau. Und ich denke auch, Luca hat natürlich vollkommen recht. Also ich würde auch sagen, es gibt diese eine Wahrheit, das haben sie ja schon die Philosophen von vor 2.000-3.000 Jahren nicht richtig einordnen können und bis heute haben wir da noch keine Lösung gefunden. Allerdings würde ich schon sagen, um jetzt nicht wieder irgendwelchen Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten, dass es Dinge gibt, die näher an der Wahrheit liegen als andere sozusagen. Sonst könnte man nämlich sich irgendwann gar nicht mehr unterhalten, wenn man alles zulässt als mögliche Wahrheit, dann wird es, glaube ich, schwierig. Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich denke, vor allen Dingen kann man da darauf zurückgreifen, wenn man nicht sagen kann, was aktuell wahr ist, kann man vielleicht negative Wahrheiten formulieren und kann sagen, okay, den Juden an alles Schuld zu geben, das ist auf jeden Fall was zum Holocaust geführt hat. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht das, was am coolsten ist und vielleicht auch nicht unbedingt wahr ist, wenn man es mit der Realität abgleicht. Solche Dinge finde ich schon, dass man die formulieren muss. Ich finde, man muss gerade so negative Wahrheiten, wo man sagen kann, okay, das hat offensichtlich dazu geführt. Ist natürlich gerade schwierig, weil wir wissen, Kapitalismus führt zum Faschismus. Das heißt, man müsste ihn eigentlich abschaffen. Das funktioniert ja nicht. Aber an diesen Wahrheiten, finde ich, kann man sich schon orientieren. Man kann schon sagen, das ist definitiv falsch. Aber natürlich zu sagen, das ist definitiv wahr, ist natürlich eine andere Nummer, finde ich. Ich finde, man kann eher sagen, was definitiv falsch ist, anstatt zu sagen, was jetzt gerade wahr ist. Oder, Luca?
Ich denke gerade noch. Puh, ich glaube, ehrlich gesagt, weder noch. Also ich glaube, dass Wahrheit oft das ist, worauf wir uns einigen. Also dass ein Tisch ist. Ein Tisch ist ja so quasi von Natur aus nicht ein Tisch, sondern wir committen uns so als Gruppe auf ein Verständnis. Ich müsste da noch ein bisschen drüber nachdenken gerade.
Ja, ist auch eine nicht so leichte Frage, die wir uns jetzt hier gerade vorgenommen haben.
Ja, sprengt wahrscheinlich auch den Rahmen jetzt, ne? Ich meine, das ist ja jetzt erstmal, ich glaube, es ist klar, dass das Problem mit Wahrheit ist, dass wir das natürlich konstruieren und das Problem mit Realität ist, wir die komplett konstruieren. Und deswegen kann man ja natürlich weder noch sagen, gebe ich dir recht, das, was ich jetzt gerade meinte, ist ja eher was man sagen kann, okay, wenn man sich jetzt auf ein humanistisches Weltbild einigt oder auf ein Menschenbild oder sowas, ne? Das ist ja auch schon wieder die Frage, ist mir schon klar, das heißt, das findet natürlich kein Ende, das ist klar, das kann man natürlich dann auf die Spitze treiben, ohne dass man zu einem Ergebnis kommt, ohne die Hörerschaft nicht wieder automatisch zu verunsichern.
Aber dazu kann man vielleicht ja nochmal ein konkretes Beispiel bringen von dir, Thomas, was du vorhin in deinem Einstiegstext vorgebracht hast, nämlich, dass die Mediziner sich ja gerade in der Situation befinden, dass sie wissen, oder jetzt wissen wir noch nicht alles über Corona, aber man weiß ja schon einiges über Corona und die Normalbevölkerung weiß auf jeden Fall weniger über Corona. Dementsprechend musst du ja, wenn du mit der Bevölkerung sprichst, dich auf irgendeine Art Wahrheit beziehen, nämlich sowas wie die Krankenhausbetten sind voll oder weiß ich nicht, dieses Medikament hilft gegen Covid oder besänftigt die Folgen, die anderen helfen überhaupt nicht. Also solche Dinge müssen man ja schon als erstmal wahr bezeichnen. Allerdings birgt das natürlich dann die Gefahr, wenn dann die Forschung weitergeht und es kommt danach etwas Neues raus, dann ist diese Wahrheit wieder nicht mehr wahr. Oder?
Ja, genau. Also das ist ja klar. Aber zum einen muss man natürlich dazu sagen, ich kenne einige Mediziner, da würde ich sagen, muss man schon den Mediziner im Einzelnen sehen und den Otto-Normalverbraucher im Einzelnen. Aber prinzipiell würde ich dir zustimmen, dass 95% der Medizinerinnen und Mediziner sich besser auskennen als 95% der Normalbevölkerung. Und ja klar, das ist natürlich schon was, aber ich denke, das ist ja eine andere Art von Wahrheit. Ich glaube, das ist ja was Beobachtbares, so empirische Geschichten sind ja nochmal eine andere Form von Wahrheit. Ja, ich meine, dass ich jetzt, wenn ich jetzt dir den Kopf abreiße, dass du dann tot bist, das scheint ja zu stimmen. Das wurde ja schon millionenfach bewiesen in der Geschichte. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als jetzt irgendwie irgendwelche Dinge zu beschreiben anhand von Wahrheit. Wenn man sagt, okay, das ist da, dann mache ich das, dann ist es weg. Das ist ja nochmal leichter, das jetzt nachzuweisen. Da hat ja die Medizin eigentlich den Vorteil. Das ist ja der Witz, dass das alles so im Fokus steht. Weil eigentlich hat man ja den Vorteil, du machst es 500 Mal und es passiert 500 Mal das. Da kann man da davon ausgehen, wenn du das 501. Mal machst, dass es halt wieder passiert sozusagen. Das ist ja eine andere Form von Wahrheit, als wenn man jetzt sozusagen so Gedankenkonstrukte hat oder eben sagt, das stimmt automatisch so. Wenn es jetzt eher um Gestaltungsmöglichkeiten und Vermeidung von Unsicherheiten geht, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ich glaube tatsächlich, Wahrheiten zu formulieren anhand von Empirie, da tut sich die Medizin tatsächlich leichter als die Zukunftsforschung.
Ja, es sind in der Zukunftsforschung, wie gesagt, sind es halt Vermutungen, die wir anstellen. Ne? Das ist auch das, was ich vorhin mit der paradoxen Praxis schon versucht habe auszudrücken, dass wir ja selbst nicht so ein gesichertes Wissen in dem Sinne haben. Also quasi, wir können eben diese Zukunftsbilder quasi erforschen und aufdecken. Aber wir können nicht auf diesem gesicherten Wissen aufbauen, was aber unglaublich viel auch Handlungsspielraum hat, denn umso weniger Gewissheit wir ja eigentlich haben, umso größer ist ja dann auch der Handlungsspielraum. Also die Freiheitsgrade sind einfach super groß, da ja diese Gewissheit über die Zukunft einfach so beschränkt ist, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist ja auch viel, also es gibt ja auch viele Erwartungen, Vermutungen, Hoffnungen, Befürchtungen und so weiter, die in der Gesellschaft sind. Und andererseits muss man dazu sagen, es kann ja trotzdem immer anders kommen. Also wir schauen ja dann manchmal auch auf Wildcards, das heißt so überraschende Störereignisse, sowie Ereignisse aus dem blauen Himmel, ne, Naturkatastrophen und so weiter, weil was dahinter steckt, ist ja wieder der Aspekt, wir wollen ja beim Eintreffen handlungsfähig sein und Unsicherheit zurechtkommen. Es ist ein Handeln unter Unsicherheit in der Zukunftsforschung, auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz hat es aber auch Vorteile, weil es eben große Handlungsspielräume bietet.
Zum einen das, zum anderen gibt es aber noch was ganz Gemeines, das erfahren wir gerade in der Medizin wieder. Es gibt das sogenannte Präventionsparadoxon. Ich glaube, das ist, was du auch gerade meintest. Wenn man was voraussagt und dann dagegen einwirkt, dann kann man nie beweisen, dass es eingetreten wäre, wenn man nicht eingewirkt hätte. Das heißt also bei Corona jetzt, wenn wir halt den Lockdown machen und wie es jetzt im März ist, ist ja noch ganz gut gelungen, durch den Lockdown die richtige Corona-Welle zu unterdrücken, sozusagen in Deutschland. Und dann haben die Leute gesagt, ja, hier war ja gar nichts. Das ist ja alles total übertrieben. Es gibt ja gar kein so krasses Corona. Das ist halt nur in anderen Ländern so, wo es kein richtiges Gesundheitssystem gibt. Und ansonsten sind ja fast nirgends Leute gestorben. Was in anderen Ländern wirklich gestorben ist, weiß ja keiner. Das sind ja alles so Hustenländer. Da gibt's ja gar keine vernünftigen Statistiken und sowas. Ja, und in Wirklichkeit sagt man, naja, hier gab es halt eine krasse Prävention, in dem der Lockdown im März, der war ja richtig, da erinnert man sich schon gar nicht mehr dran, was es so viele Lockdowns seitdem gab, aber der war ja richtiger krasser Lockdown, da durfte man eine Zeit lang ja gar nichts machen. Da durfte man nicht mal aus dem Haus rausgehen, mal 2 Wochen, ja. Und weil das so effektiv war, hat man sich selber seine Zukunftsvoraussage, jetzt kommt die Corona-Welle sozusagen abgeschnitten. Also man hätte die, ja, und dann kommt ins Präventionsparadoxon rein, wenn man Prävention erfolgreich betreibt, dann führt es dazu, dass das, vor was man die Prävention betreibt, natürlich nicht eintritt. Was natürlich bedeutet, dass Leute sagen können, naja, also die übertreiben da ganz schön sozusagen. Das nennt man das Präventionsparadox. Und ich denke, das ist bei der Zukunftsforschung auch so, wenn man eben verschiedene Realitäten schafft, die eintreten könnten und die Leute gegen Gestaltungsspielraum und vielleicht, wenn man sogar sagt, naja, es gibt auch diese Option, vielleicht arbeiten die Leute dann dagegen und dann tritt es genau anders an. Dann sagt man ja, könnte man auch in die Falle tappen und sagen, naja, die übertreiben ja komplett und tun immer so Horrorszenarien schmieden, um die Leute in irgendeine Richtung zu bringen. Das ist mit Sicherheit auch was, was einem da schnell begegnen kann. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht.
Also ich würde sagen, kein Kriterium der Zukunftsforschung ist es nach Motto, und wenn wir Szenarien zum Beispiel aufstellen, zu sagen, ist dieses Szenario eingetreten? Also das ist ja kein Qualitätskriterium in dem Sinne, genau unter dem Aspekt der Gestaltung dann, ja.
Genau, das ist kein Aspekt, aber ich meine, wenn euch jetzt jemand was Böses wollen würde, was ja gerade in der Corona-Pandemie gegen die Medizin geht, könnte man natürlich euch verfolgen über 10 Jahre und könnte, wenn ihr Szenarien werft, euch dann in 10 Jahren daran messen, was ihr denn so für Szenarien entworfen habt. Und wenn dann nicht genau diese Szenarien eingetreten sind, wobei, wenn ihr gehört werdet, ihr automatisch Einfluss darauf nehmt, wie die Leute sich dazu verhalten, könnte man euch vorwerfen oder könnte man euch daran messen, obwohl es natürlich ihr das immer ausschließt und es explizit nicht so sein soll. Das sagt man ja als Mediziner auch nicht. So, wir machen jetzt die Prävention und wenn die Welle nicht kommt, dann gilt es aber nicht, so ungefähr, ne? Oder so. Das ist halt, das meine ich so, mit dem, was dann tatsächlich wieder gegen einen verwendet werden könnte. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Arbeit erfolgreich betreibt und Unsicherheiten abschafft, könnten euch immer die, die euch nicht mögen, damit angreifen, dass es ja gar keine Unsicherheit gibt. Wenn man es mal jetzt sehr kurz zusammenfasst.
Ja, ich glaube, Menschen, die einen auf der Welt angreifen wollen, gibt es viele. Aber also ich muss für mich sagen, ich habe es so noch nicht erlebt, dass das gemessen wurde im Sinne von, und ist es eingetreten, habt ihr es jetzt gut oder schlecht gemacht quasi. Nichtsdestotrotz gibt es das bestimmt auf der Welt, dass man sagt, und auch, das habe ich ja 2000, also es gibt ja auch einige Personen, die sich Zukunftsforscher nennen, die ich vielleicht ein bisschen kritischer betrachten würde. Und klar, da gibt es auf jeden Fall so einen Rückblick im Sinne von, ach, das habe ich 2010 gesagt, jetzt ist 2020 eingetreten. Super, Selbstlob, Häkchen dran, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, also wie ich es gerade schon gesagt habe, also für die Art der Zukunftsforschung, die wir auch an der Freien Universität oder beziehungsweise für mich gesprochen betreibe, ist das quasi nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Ja, nicht das, ja.
Ja, weiß ich, das habe ich schon so verstanden. Ich würde euch, meine ich auch gar nicht, aber genau, nee, alles gut.
Nee, aber ich verstehe es auch. Also klar, es gibt natürlich auch welche, die sagen, habe ich 2010 in meinem Buch geschrieben, zack, guck mal alle hier und dann sagen alle, oh, das hat jemand 2010 schon vorher gesagt. Ja.
So viel zur Glaskugel, oder?
Ja, oder auch bei den Simpsons. Das gibt es ja auch teilweise, dass man sagt, oh, und die Simpsons haben schon alles vorhergesagt. Naja, wenn man aus, weiß ich nicht, wie viele Tausenden von Folgen schaut und dann 5 Sachen findet oder lasse 10 oder 20 sein. Ja, wie groß ist die Überraschung.
Nichts gegen die Simpsons.
Nein, das war aus der Perspektive der Zukunftsforschung.
Ja. Ja, schön. Auf jeden Fall merke ich, es gibt hier sehr, sehr schöne Überschneidungspunkte und anregende Diskussionen, die wir könnten jetzt hier noch unendlich fortführen. Aber wollen wir vielleicht nochmal uns ganz kurz im Rückblick überlegen, was uns das vielleicht gebracht hat, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben. Also vor ein paar Wochen kannten wir uns noch gar nicht und jetzt sitzen wir hier und lachen über die Simpsons. Also wie würdet ihr das zusammenfassen?
Also was ich aus den gemeinsamen Diskussionen mitnehme, ist definitiv der Umgang mit Unsicherheit, dass einfach dass generell das Wort quasi Unsicherheit ja auch heute in dem Podcast super oft gefallen ist und dass ich das nicht nur bei der Zukunftsforschung, sondern auch bei vielen anderen Disziplinen sehe oder generell in unserer Gesellschaft, dass es ja immer darum geht, mit dieser Unsicherheit umzugehen und sie handhabbar zu machen. Das wäre, glaube ich, der zentrale Aspekt. Es gibt noch viele andere weitere Anknüpfungspunkte, wie du es auch gesagt hast. Und also für mich war auch ein total großer Mehrwert, einfach zu sehen, was andere Disziplinen auch machen, von denen ich vielleicht noch gar nicht gehört habe oder andere Fachrichtungen. Aber das mit der Unsicherheit ist das, was mich jetzt schon länger quasi begleitet hat.
Ja, genau. Und bei mir war es genau so, dass ich es, was ich vorhin schon meinte, fand ich sehr gut. Gerade mit Soziologie und mit der Zukunftsforschung konnte ich mich sehr gut identifizieren, Wobei die Soziologie ja, wenn ich das richtig sehe, dann auch nur ein Teil der Zukunftsforschung ist auf Dauer. Nee, wenn man das hart sagt, ich finde, das ist genau der Ansatzpunkt. Das ist genau das, was ich auch beobachte in der Medizin. Die Leute sind total verunsichert. Die Leute wissen nicht, wohin. Die Leute wissen nicht, was abgeht. Die wissen nicht mehr, wer wo Entscheidungen trifft. Durch dieses Corona-Ding ist ihnen jetzt so viel an Sicherheit für einiges einfach die Welt zusammengebrochen. Die merken plötzlich, oh, jeder vertritt Interessen. Sogar die Tagesschau vertritt Interessen und jeder Politiker vertritt Interessen. Wobei man das eigentlich schon lange hätte merken müssen, gell? Aber gut, aber das ist halt jetzt bei vielen angekommen. Und ich glaube, genau das ist das Thema, was wir alle angehen müssen. Wir müssen die Unsicherheit der Leute bekämpfen, weil sonst wird es wieder ganz, ganz schlimm und alle versuchen sich irgendwie nur gegen alle durchzusetzen und irgendwie ihre Sicherheit wiederzufinden, was oftmals in leichten Projektionsflächen und Lösungen einhergeht. Und dann haben wir am Ende wieder eine antisemitisch geprägte, faschistische Gesellschaft. Und ich glaube, das ist schon das, was es zu vermeiden gibt, wo alle Menschen zusammenhalten müssen, sowohl in der akademischen Welt als auch in der normalen Welt.
Genau, ich würde sagen, dass wir heute dann jetzt rausgearbeitet haben, auf jeden Fall, dass Unsicherheit das zentrale Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um hier aus der Krise besser herauszukommen, als wir hineingeschlittert sind. Und wenn euch das noch weiter interessiert, dann kann ich euch die 6. Folge unseres Podcasts ans Herz legen. Da geht es nämlich um genau darum, wie man die Bevölkerung, Schüler, Studierende, SchülerInnen, wie man die selbst ermächtigen kann, wie man ihnen Werkzeuge welche Werkzeuge man ihnen an die Hand geben kann, damit sie, ohne sich blind auf etwas verlassen zu müssen und dann wieder Gefahr zu laufen, in eine schlechtere Denkweise abzurutschen, sozusagen, dass sie von vornherein die Tools an die Hand bekommen, sich selbst zu wehren und sich selbst ein Bild zu machen, selbst zu argumentieren und solche Dinge. Das werden wir in der 6. Folge besprechen. Ich denke, das wird auch eine ganz spannende Runde werden. Genauso wie die heutige. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Es war sehr interessant, was ihr erzählt habt. Und ich hoffe, dass daraus noch eine längere interdisziplinäre Zusammenarbeit erwächst. Wir arbeiten jedenfalls dran.
Ja, vielen Dank für den Austausch.
Ich fand's auch sehr schön. Bis bald.
Bis bald, macht's gut, tschüss.